ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Jens Wolters, hallo. Heute wird's sorgenvoll und auch kämpferisch. Christoph Bartmann ist zu Gast. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie sind Germanist, Autor, Kritiker, Podcaster und machen sich Sorgen um die deutsche Kultur. Was ist in dem Fall mit Kultur gemeint?
In meinem Buch geht es vor allem um Kultur im engeren Sinne, also tatsächlich um Musik, Film, Theater, Literatur und das, was wir als Künste bezeichnen, natürlich auch um Museen, auch um Erinnerungskultur. Ich nenne dieses Feld einfach mal zur besseren Abgrenzung Kultur 1. Also das ist der engere Bereich der Kultur, also das, worum sich die Kulturpolitik kümmert. Die kümmert sich ja nicht um alles, auch wenn manchmal der Eindruck entstehen könnte. Dann gibt es darüber hinaus natürlich den Bereich der größeren Kultur, also der eigentlich unserer Lebensweise. Früher hätte man gesagt, unserer Sitten und Gebräuche. Das ist gar nicht so leicht auseinanderzuhalten. Und mein Buch handelt auch davon, dass diejenigen, die eine Attacke auf Kultur im Sinne von Kultur 1 vornehmen, auch immer die größere Kultur im Blick haben.
Frage ich die künstliche Intelligenz, wie es der deutschen Kultur geht, dann antwortet sie mir: Die deutsche Kultur befindet sich im Jahr 2026 in einer Phase des Wandels, die zwischen staatlicher Stabilität und gesellschaftlichem Umbruch pendelt. Der Germanist Christoph Bartmann ist zu Gast in SWR1 Leute. Auch an Sie die Frage, wie geht's der deutschen Kultur?
Also schöner als die KI kann ich das natürlich
das
auch nicht sagen.
Schon.
Möglicherweise wird mein Buch ja auch bereits von der KI ausgewertet und fließt in diese Beurteilung ein.
Das kann natürlich
Davon
sein.
Würde ich mal ausgehen, wenn es sich um eine ordentliche KI handelt. Ich sehe ja nun, wie der Titel meines Buches verrät, eine Attacke von rechts. Also ich würde jetzt nicht sagen, der Kultur geht es prima. Ich würde aber auch sagen, der Kultur geht es nicht nur deshalb nicht so gut, weil es eine Attacke von rechts gibt. Es gibt zum Beispiel auch Kürzungen im Kulturbereich, jetzt überall, also auf Bundesebene noch am wenigsten, aber in Ländern und vor allem in Kommunen, selbst in so reichen Städten wie München und Hamburg und ich nehme an, auch in Stuttgart, könnte man jetzt etwas polemisch sagen, geht es der Kultur an den Kragen, also nicht kompletter Abbau, aber die Zahlen weisen nach unten. Also es gibt auch aus Gründen der Haushaltslage, der öffentlichen Hand, einfach Kürzungen in der Kultur, die, glaube ich, sehr schmerzlich sind und die auch die Kulturinstitutionen auf die Barrikaden treiben. Das ist das eine Thema und auch das eine Motiv meines Buches. Also das andere ist natürlich die politisch-ideologische Attacke, also das, was die AfD in Deutschland vor allem betreibt und dann vor allem in Ländern wie Sachsen-Anhalt und anderswo in Thüringen auch und wahrscheinlich auch in Westdeutschland und natürlich dann überhaupt im internationalen Maßstab, wenn wir jetzt an Donald Trump und vergleichbare Phänomene denken. Also es gibt mindestens eine doppelte Herausforderung, um es vorsichtig zu sagen, für die Kultur in diesem Jahr, Jahren.
Diese Attacke von rechts, woran kann man die tatsächlich mit Beispielen jetzt schon festmachen? Ist so das Markanteste, dass in Sachsen-Anhalt die Kunstschule Bauhaus als Irrweg der Moderne bezeichnet wurde?
Das ist sicher das prominenteste, wenn man so sagen will, Beispiel im Moment und auch das neue Regierungsprogramm der AfD, also für eine mögliche Machtübernahme nach den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt. Das Interessante daran ist, dass der Kultur dort ein Raum gegeben wird, den sie sonst in liberal-demokratischen Parteien, also in dem ganzen Spektrum der anderen eigentlich niemals hat. Also man hat ja immer das Gefühl, die Kultur ist für die meisten Parteien so eine Pflichtübung. Also ich habe auch in viele Parteiprogramme, Koalitionsvertrag und dergleichen reingeschaut und da stehen dann überwiegend Plattitüden. Die eine Interpretation...
Und sehr weit hinten übrigens.
Bitte?
Und in den meisten Fällen sehr weit hinten.
Sehr weit hinten und sehr kurz. Und bei der AfD sehr weit vorne und sehr lang. Also Kultur, Bildung, Medien, also auch ihr Sender, stehen natürlich sind im Fadenkreuz, sagen die Rechten, das wissen sie. Und die Wissenschaft und der Sport nicht auf dieselbe Weise. Vielleicht ist die Politisierung des Sports und der Wissenschaft insgesamt noch komplizierter als die Politisierung der Medien und der Kultur, wobei natürlich die AfD stets davon ausgeht, dass unser einer Kultur und Medien überhaupt erst politisiert hat. Mhm. Und das Handwerk der AfD wäre jetzt die Entpolitisierung.
Diesen Vergleich Spitzensport, Spitzenkultur, den ziehen Sie gerne, weil er irgendwie hinkt.
Ja, ich finde es interessant. Jetzt habe ich aber gerade gestern den Bundeskanzler gehört aus, was aus Dubai oder Abu Dhabi, der
ist kam auf jeden da Fall an und bekam, ordentlich unterwegs,
genau. Bekam gleich mal eine Führung zu diesen ganz tollen Kulturstätten. Da gibt es dann ja irgendwie den Louvre nachgebaut und andere Phänomene. Und man hat ihm also die Kultur gezeigt als Aushängeschild des modernen Abu Dhabi. Und Merz sagte dann irgendwie gegenüber irgendwelchen Fragern aus Deutschland, ich finde, wenn ich so einen Staatsbesuch absolviere, schaue ich immer auch, was Sport und Kultur sozusagen für die Zusammenarbeit unserer Länder bedeuten. Also es gibt da so eine Parallelisierung bei Sport und Kultur, wobei ich aber den Eindruck habe, also in beiden Feldern gibt es die Verhältnis von Spitze und Breite. Ne? Es gibt Spitzenkultur, Breitenkultur, es gibt Spitzensport und Breitensport und die müssen irgendwie politisch in ein nützliches Verhältnis zueinander treten. Und der Sport wird ja von der Politik ebenso in Spitze und Breite gefördert wie die Kultur. Ich glaube aber, dass sportliche Spitzenleistungen gesellschaftlich höhere Akzeptanz besitzen als kulturelle Spitzenleistungen. Also gegen die Kultur regt sich schon mal so ein Ressentiment, so was vielleicht auch nur gegen bestimmte Teile der Kultur, aber irgendwie so wird die etwas mit Misstrauen beäugt, während der Sport insgesamt nicht nur in Ruhe gelassen wird, sondern wenn wir dann im Medaillenspiegel bei Olympia irgendwie unter eine kritische Schwelle sinken, dann ist das auch ein Politikversagen und da müssen wir mit ein bisschen Geld nachhelfen. Wir würden nie im ähnlichen Sinne von einem Kulturversagen sprechen, dem wir durch mehr öffentliche Mittel nachhelfen müssen.
SWR1 Leutegast Christoph Bartmann hat das Buch Attacke von rechts, der neue Kampf um die Kultur geschrieben. Was ist es, ein Hilferuf?
Nein, ich wüsste jetzt eigentlich auch nicht, an wen ich mich da richten wollte, also mit einem Hilferuf. Es ist eigentlich eine Diagnose, mit vielleicht auch etwas Ideen zur Lösung des Problems, aber die stehen nicht im Vordergrund. Also ich könnte kein Buch schreiben, sowas wie 10 Tipps und Tricks, wie wir am besten, die gibt es nämlich, wie wir mit Rechtspopulisten fertig werden. Das hat sich also zum Beispiel durch noch mehr Demonstrationen und noch mehr offene Briefe, das hat sich bisher also nicht als erfolgreich erwiesen. Also eigentlich geht es mir um die Analyse und ich wollte auch einmal etwas nach vorne bringen, was mir sozusagen durch mein langes Berufsleben im Goethe-Institut geholfen hat, nämlich die Kenntnis anderer Länder. Also ich wollte auch mal einen internationalen Vergleich dieses Phänomens anstellen und nicht nur so Deutschland und AfD und der Osten und so. Da gibt es auch eine Menge Literatur drüber. Da könnte ich von Hamburg aus auch nichts Wesentliches hinzufügen, sondern ich dachte, ich schau mal genau auf die Länder, in denen du mal länger gelebt hast, also USA, Polen, Österreich in dem Falle, und vergleiche. Wobei ich dann feststelle, in Deutschland ist es nicht so schlimm, wie manche Leute glauben. Im Vergleich.
Den Vergleich ziehen wir gleich auch noch mit internationalen Standorten. Ja. Für wen ist das Buch denn? Ist das für Kulturschaffende oder für Kulturbesucher, für Kulturliebhaber und Liebhaberinnen?
Es ist ein Buch für alle, die sich Gedanken machen um die aktuelle gesellschaftliche Situation und die sich auch für die besondere Rolle der Kultur in dieser ganzen Thematik interessieren. Also sowohl für die Kultur im engeren Sinne, das, was ich gerne Kultur 1 nenne, wie auch eben für das größere Feld, also den sogenannten Kulturkampf, der sich dann aber auch nicht mit kulturellen Gegenständen länger auffällt, sondern da gibt es plötzlich einen Kulturkampf um den Agrardiesel oder Schweinefleisch in der Kita oder der nächste Kulturkampf, würde ich prophezeien, ist über Alkohol.
Und dieser Begriff Kulturkampf, der ist Ihnen dann nicht passend für das Thema, was Sie ansprechen, weil es halt einfach auch so vielseitig einsetzbar ist und in einer gewissen Weise schon abgegriffen?
Also ich wollte ihn zumindest im Titel gerne vermeiden. Im Buch selber kann ich ihn nicht ganz vermeiden, aber ich würde ihn gerne in einfache oder auch doppelte Anführungszeichen setzen, weil Kulturkampf ist so eine unreflektierte Redewendung geworden oder war es vielleicht schon seit längerem? Es ist auch nicht ganz neu, das Wort. Es gibt es schon, glaube ich, bei Goethe und auf jeden Fall so. Und in der Bismarckzeit gab es schon mal einen sehr berühmten Kulturkampf gegen die katholische Kirche im Deutschen Reich. Jetzt wird alles und jedes Kulturkampf genannt und das geht mir auf die Nerven und nicht nur mir. Also ich würde sagen, Kulturkampf wäre ein echter Kandidat für das Unwort des Jahres im letzten Jahr, da wurde es dann, glaube ich, Sondervermögen. Ja. Also Kulturkampf ist nicht besser. Ist aber dieses Jahr noch die Chance. Mein Buch richtet sich an alle interessierten Zeitgenossinnen und Zeitgenossen, die sich etwas Sorgen machen über diese Rechtsdrift, gerade im Kulturellen.
Und auf dem Titel ist neben den großen Buchstaben auch noch eine Kettensäge zu sehen.
Ja, das war eine gute Idee des Verlages. Bei Kettensäge denkt man erstens an Millet.
Und an Elon Musk.
An Elon Musk und drittens vielleicht sogar noch an Christian Lindner. Haben Sie den noch in Erinnerung?
Mit Kettensäge?
Ja, also Christian Lindner hat doch in seiner Ende seiner, nein, als er vielleicht schon gefeuert war, jedenfalls aber noch in der Politik, als Wirtschaftsminister, glaube ich, hat er noch gesagt, ein bisschen Kettensäge täte uns auch gut. Das finde ich auch eine schöne Formulierung. Also Kettensäge, aber nur ein bisschen.
Kettensäge light.
Die Kettensäge ist jetzt, sage ich auch in der Einleitung meines Buches, die Kettensäge ist ein Werkzeug. Eines unter mehreren. Es gibt auch andere, mildere. Die Kettensäge ist das Werkzeug derjenigen, die die Kultur am liebsten ganz die subventionierte Kultur am liebsten ganz abschaffen würden. Das sind zum Beispiel Leute wie Millet, der das, glaube ich, in Argentinien auch recht konsequent tut. Das sind Leute in den USA. Das wäre ein Thema, aber das auch noch mal genauer zu reden wäre dann später vielleicht. Und das sind auch Leute in der AfD. Also ich würde mal sagen, das sind die Libertären. Den Libertären ist nicht diese oder jene Kultur ein Anliegen oder diese Kultur ein Graus und jene andere Kultur ein Wunsch, sondern die mögen keine subventionierte Kultur. Ich habe mir auch verschiedene Landtagsdebatten aus Ostdeutschland angehört, eine in Sachsen, wo dann auch so ein AfD-Parlamentarier sagt, von mir aus muss die Kultur überhaupt nicht bezuschusst werden. Das ist allerdings eine Meinung, die auch in der AfD nicht mehrheitsfähig ist, denn die AfD hätte schon gerne weiter Kulturpolitik, nur eben für ihre eigenen Ziele und Zwecke.
Erstmals, Leute, geht weiter mit dem Germanisten Christoph Bartmann. Warum ist Rechtspopulisten Ihrer Meinung nach dieses Feld der Kultur wichtiger als zum Beispiel die Wirtschaft? Oder genauso wichtig oder auch
nicht,
wichtig?
Nicht deshalb, weil es rechts jetzt mehr ausgesprochene Kulturliebhaber gäbe.
Ja.
Also es ist jetzt nicht aus La pour La, also weil man jetzt so wahnsinnig gerne ins Theater geht oder Musik hört. Also nicht lieber, als es die Bevölkerung insgesamt tut. Ich glaube, das Interesse rührt von dem Wunsch, die Meinungsvorherrschaft, die Hegemonie des anderen Lagers, so wie man das von dort her begreift, zu brechen. Also die Auffassung herrscht auf der rechten Seite vor, dass Linksgrün sich irgendwie die Kulturinstitutionen vor langer Zeit schon geschnappt hat, so wie auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also so etwa seit 68. Und nicht mal Helmut Kohl mit seinem Aufruf zur geistig-moralischen Wende im Jahre 82 hat es irgendwie den Kurs dieser linksgrünen Hegemonie wesentlich beeinflussen können.
Was also, ja auch verrückt ist, weil wir haben ja wirklich, wie Sie sagen, viele Kohl-Jahre gehabt, viele Merkel-Jahre. Jetzt ist es ein Friedrich Merz, wenn wir es alleine an der politischen Führung jeweils festmachen würden. Da wäre es ja verrückt, wenn es so links ist.
Ich glaube, der Irrtum auf der rechten Seite ist anzunehmen, dass man, wenn man erst regierte, dann die sogenannte Zivilgesellschaft in seinem Sinne umformen könne. Also, dass das so ginge. Also, dass gesellschaftliche Hegemonie, also mal die Dominanz bestimmter Überzeugungen, Auffassungen, Lebensform durch Politik überhaupt herbeigeführt werden könnte. Das Verhältnis zwischen Politik und zivilgesellschaftlicher Hegemonie ist viel komplexer und unklarer. Also da sind Mechanismen am Werk, die nichts damit zu tun haben, dass ich jetzt im Parlament die Mehrheit habe oder als Kultusminister dieses und jenes anordnen kann. Aber natürlich führt der Weg zur Hegemonie über die Institutionen. Deswegen gab es ja nach 68 die Parole von links, der lange Marsch durch die Institutionen. Das hatte man also auch links begriffen, dass es ohne Institutionen nicht geht. Deswegen hat man jetzt auf der rechten Seite die Hoffnung, in ähnlicher Weise die Institutionen für sich zu erobern. Ein Freund sagte, der das Buch gelesen hatte, sagte, aber geht's da nicht eigentlich nur um Posten? Sind die nicht eigentlich auf die Posten aus, die jetzt von links? Also es geht immer um Posten.
Ja.
Aber da würde ich jetzt nicht sagen, rechts ist man mehr an Posten interessiert als links, liberal, das Mitte oder irgendwo, sondern jeder hat, jede gesellschaftliche Fraktion hat ein Interesse an postenmäßiger Vertretung in Institutionen. Das ist also nichts Neues. Und da hat man das Gefühl, rechts bis jetzt nicht in dem Umfang an Positionen in öffentlichen Institutionen, gerade Kultur und Medien, beteiligt zu sein und möchte das jetzt gerne nachholen.
Im Wahlprogramm der AfD zur vergangenen Bundestagswahl, da habe ich mal mir das nochmal angeschaut, da gab es 2,5 Seiten unter der Überschrift Kultur- und Medienpolitik mit so markanten Sätzen wie deutsche Leitkultur statt Multikulturalismus. Ist es genau das, was Sie so ein bisschen zusammenzucken lässt?
Ich bin offen gestanden gar nicht mal der größte Feind des Wortes Leitkultur. Ich weiß, dass das einen schweren Stand hat im linksliberalen Milieu. Das ist irgendwie böse. Das wurde ja, als das im Jahr 2002 in Deutschland aufkam, da war Friedrich Merz, glaube ich, Fraktionsvorsitzender und Schröder war Kanzler. Es gab dann so eine Diskussion um Leitkultur, die sehr schnell abmoderiert wurde mit dem Motto, haben wir nicht, können wir nicht, brauchen wir nicht. Und Merz, der das damals mit promoviert hat, diesen Begriff, hat dann auch zurückgezogen. Und es gab in der CDU auch überhaupt keine Bereitschaft, das mal mit Inhalt zu füllen. Also was wäre es jetzt genau, diese Leitkultur? Also das ist auch ein Satz in meinem Buch, da haben die Konservativen, wie sie es gerne tun, also nicht die Rechtsextremen, sondern die Konservativen haben versagt in der Beschreibung dessen, was sie eigentlich kulturell und kulturpolitisch wollen. Ich bin gar nicht mal so gegen Leitkultur. Ich mache das dann auch im Beispiel Dänemark etwas deutlicher, wo man das mal auch so Anfang der Nullerjahre in ähnlicher Weise praktiziert und sogar weitergetrieben hat und zu einem wirklichen Kultur- und Literaturkanon geführt hat, der Literaturkanon bis heute in Gebrauch ist und offensichtlich an Schulen durchaus so eine Orientierungsfunktion hat. Wenn man jetzt sagen würde, statt diesem etwas beschädigten Wort Leitkultur, wir brauchen kulturelle Orientierung, ist das nicht falsch? Das heißt natürlich nicht, dass wir eine Leitkultur im Sinne der AfD brauchen, wo dann der deutsche Wald sagen, das Bauhaus ersetzt. Also wenn das Leitkultur ist, bin ich gegen Leitkultur. Ich bin aber für eine vernünftige Diskussion um kulturelle Orientierung, die wir im Moment nicht haben.
SWR1 Leute-Gast Christoph Bartmann hat für das Goethe-Institut unter anderem die Standorte in Kopenhagen, New York und Warschau geleitet, hat also eine Menge Auslandserfahrungen auch im kulturellen Bereich gesammelt. Dann können wir doch jetzt mal ein bisschen vergleichen. Sie hatten es eben schon angesprochen, wie anderswo es um die Kultur steht und rechte Einflüsse vielleicht. Kabarettisten sagen zum Beispiel etwa gerne, wenn wir wissen wollen, wie sich politisch Deutschland entwickelt in den kommenden Jahren, brauchen wir nur nach Österreich zu schauen. Sie haben diesen Blick gemacht ins Ausland. Wie fällt der aus?
Ja, ich habe mir 3 Länder, die ich aus eigenem Erleben durch längere Aufenthalte, also Arbeits- und Studienaufenthalte besser kenne, genauer angeschaut, nämlich USA, Polen und Österreich. Generell ist zu sagen, die Kultur ist ja in jedem Land, in jedem Staat etwas anders verfasst. Es gibt Länder, wo öffentlich subventionierte, also staatliche Kulturpolitik und staatliche Kulturinstitutionen ganz stark sind. Das Gegenteil, wie zum Beispiel Deutschland und die private Seite eher weniger tut. In den USA ist es genau andersrum. In den USA gibt es eine ganz schwache, seit jeher staatliche Kulturpolitik. Und dafür gibt es aber sehr viel private Geber. Und es gibt natürlich diese Kulturindustrie. Also Hollywood ist eine Kulturindustrie und die großen digitalen Konzerne sind auch Teil einer Kulturindustrie, wenn man will, oder Netflix oder so Phänomene. Es gibt aber einen Zusammenhang zwischen Washington und Netflix, wenn man hört, dass es so ein Käuferkonsortium gibt, das gerne Netflix erwerben möchte. Das heißt, man weiß im Washington, also am Sitz der Regierung, sehr gut, dass man auf diese kulturindustriellen Konzerne Einfluss ausüben und sie sozusagen unter eigene Kontrolle bringen muss. Also nicht durch Subventionen, sondern durch Kauf. Das ist eine grundsätzlich andere Geschichte, als wir sie in Deutschland kennen, wo es ja nicht so viel Kulturindustrie gibt. In den USA ist die Lage natürlich besonders bedrohlich durch Trump, bei dem man nie weiß, was er sich als nächstes überlegt hat. Das Kennedy Center, jetzt ja Trump Kennedy Center, wurde erst irgendwie umgerüstet und mit sozusagen neuem Programm ausgestattet. Jetzt aber erstmal geschlossen für 2 Jahre und keine Ahnung, was danach passiert. Also das ist völlig unabsehbar, die Entwicklung der Kultur und der Kulturpolitik. in den Vereinigten Staaten. In Polen habe ich beobachtet, so einen ständigen Kampf ums Gedenken, also sozusagen durch Museen und gegen Museen, durch Museumsbauten und Gründungen, wo bestimmte Narrative, ja übrigens auch ein rechtes Stichwort, Narrative, also Erzählungen über die Geschichte zur Geltung gebracht werden sollen, immer gegen die andere Seite. Also da stehen sich das, ich sag mal, eher liberal-konservative Lager und das Lager der Peace-Partei und des jetzigen Präsidenten, also die populistische Rechte, unglaublich feindselig gegenüber. Und diese Feindseligkeiten werden im Modus von unterschiedlichen Geschichtserzählungen, Videogames und Museumsausstellungen ausgetragen. Also etwas, was wir so aus Deutschland nicht kennen. Aber Sie wissen ja, Björn Höcke fordert eine 180-Grad-Wende in der Erinnerungspolitik. Also da kann er sich schon mal in Polen umschauen. Und Österreich ist so ein bisschen Avantgarde, weil man da sieht, die FPÖ traut sich Dinge, die sich die AfD hierzulande dann eher nicht traut. Also die ist noch
zum Beispiel?
Dreister. Jetzt, ja, zum Beispiel jetzt mit eigenem Radio. Das ist jetzt also in Österreich auch im Kommen. Und es gibt auch schon so einen sehr FPÖ-nahen Fernsehsender. Und überhaupt, und ein dauernder Krieg gegen die Öffentlich-Rechtlichen, also hier vor allem gegen den ORF, der sicher viele Fehler und viele Schwächen hat und sicher ganz tief verstrickt ist in so parteipolitische Manöver, das muss man gar nicht leugnen, aber da möchte die FPÖ natürlich rein. Und eine generelle Unterstellung, dass der Staat sich so eine Art willfährige Künstler hält. Ja, also Staatskünstler durch Dauer, Stipendien, Subventionen, Vergünstigungen, Dienstwohnungen werden da so Günstlinge gezüchtet. Und in der Steiermark, wo die FPÖ ja jetzt regiert, da heißt es dann Blasmusik statt Avantgarde.
Das ist doch auch eine schöne Vorstellung.
Wobei Blasmusik ja auch Avantgarde sein kann.
Das stimmt, hat sich ja auch gewandelt. Aber wenn wir diese Stimmung, die Sie jetzt gerade in drei Ländern beschrieben haben, mal als Grundlage nehmen und Menschen dann in großen Gruppen auf die Straße dagegen gehen. Ich habe eben schon bei Ihnen rausgehört, so die nächste Demonstration, die braucht's halt nicht, das ist halt zu wenig. Das ist ja auch ein Teil Kultur, oder?
Ja, also ich verstehe durchaus das Motiv, das uns, ich sage mal, mich auch vor 2 Jahren auf die Straße gebracht hat. Und wir hatten dann in Hamburg und anderswo in Deutschland Demos mit deutlich über 100.000 Teilnehmern und so. Und das war schon gut und wichtig. Es kann aber dabei auch nicht bleiben. Also ich habe mir hier nochmal aufgeschrieben, Kultursubventionen sind keine Demokratieförderung. Es wäre ein Missverständnis anzunehmen, dass mit Kultursubventionen ein Auftrag an Kulturinstitutionen verbunden ist, die Demokratie zu fördern. Ja? Da müsste man genauer sagen, welche Demokratie ist da eigentlich gemeint. Nur, wie es immer so schön heißt, unsere Demokratie. Das ist, finde ich, ja eine etwas trügerische, heikle Wortkombination. Es gibt nämlich nur eine Demokratie. Also gibt es jetzt unsere Demokratie und
es gibt nur die.
Es gibt die Demokratie. Und wer die Demokratie will, muss schon versuchen, Angebote zu machen, die inklusiv sind. Ich finde das immer interessant, dass so viel von Inklusion die Rede ist, gerade im Theater oder im Kulturbetrieb allgemein, also Diversität, Gleichstellung, Inklusion. Aber man müsste sich auch immer um die Inklusion der Bevölkerungsgruppen bemühen, die vielleicht nicht von vornherein überzeugt sind, dass unsere Demokratie und bestimmte progressive Auffassungen die einzig richtigen sind.
Der Bundeskulturetat ist im vergangenen Jahr auf über 2,33 Milliarden Euro leicht gestiegen. S-Fans Leute geht weiter mit dem Kulturinteressierten und Kritiker Christoph Bartmann. Das ist doch eigentlich ein guter Wert, oder?
Ja, das ist ein Rekordwert. Mhm. Also der Kultur geht es vielleicht vielfach an den Kragen, aber nicht unbedingt auf der Ebene der Bundeskulturpolitik. Also ich glaube aber in diesem sogenannten Aufwuchs, also dieser Erhöhung, ist ganz viel, so, glaube ich, so ein Einmaleffekt durch Filmförderung oder so drin. Das heißt nicht, dass alle, die Geld vom Bundeskulturminister bekommen, deswegen besser bedient werden
als in den Vorjahren. Dass alle gleich viel bekommen, genau.
Ja, nein, also das ist aber eine untypische Tendenz. Sonst in den Ländern und in den Kommunen sieht es anders aus, ganz überwiegend. Also Kultur ist in Deutschland ja bekanntlich Ländersache. Das heißt, eigentlich werden die Kulturetats von den Bundesländern verwaltet und verteilt, die Zuschüsse und von den Kommunen. Und da hört man eigentlich jetzt flächendeckend, dass die Zahlen nach unten gehen. Also überall gibt es jetzt Kürzungen, sogar im reichen München, in Stuttgart nehme ich auch an. Und zwar, das eine Problem ist, sind Kürzungen einfach aufgrund schrumpfender Budgets, der größeren Belastung von Budgets durch Sozialausgaben beispielsweise. Mhm. Und der andere große Faktor ist marode Kulturbauten. Also wenn man jetzt beispielsweise einen gescheiten Kulturetat zur Verfügung hat, vielleicht sogar einen wachsenden oder von mir aus einen stabilen oder leicht schrumpfenden, aber dann für 1 Milliarde irgendwie ein Opernhaus sanieren muss oder ein neues Opernhaus errichten oder komischerweise geht es ganz oft um die Oper. Mhm. Ja? Die Oper ist dann so.
Auch hier bei uns.
Ja, die Oper ist ein Zankapfel und das wird dann jetzt, weiß Gott, nicht von rechts in erster Linie bestritten, warum überhaupt Oper und warum so teuer, sondern durchaus auch von Links und Grün und Sozialdemokraten. Also der Konsens, dass wir uns Opernhäuser leisten müssen und auch schon mal 1 Milliarde oder so in die Sanierung eines maroden Baus stecken müssen, der ist in Frage gestellt. Und ich selber muss auch sagen, ich weiß manchmal nicht.
Sie haben mir gerade schon das Stichwort gegeben, Sie haben gesagt, Kultur ist Ländersache. Ich habe mich ja gefragt, ob dieses föderale System dann nicht auch ein Schutz ist für unsere Kulturlandschaft, wenn wir darüber reden, Sie sagen Attacke von rechts, dass eben dadurch, dass es Ländersache ist, das eben nicht so leicht zu verändern ist?
Auf der bundesstaatlichen Ebene tatsächlich nicht, würde ich auch sagen. Also das schützt die Bundeskultur, aber da die Bundeskultur nur ein vergleichsweise kleiner Posten ist im Gesamtgeschehen sozusagen kulturpolitischer Aktivitäten und Kulturförderung, ist dann doch entscheidend, wer auf Landesebene regiert. Ne? Mhm. Also wenn jetzt in Sachsen-Anhalt, das ist das Beispiel von eben, also wenn die AfD dort die Wahlen gewinnen würde, hätte das erklärtermaßen Folgen für die Kulturpolitik und für die Kulturinstitutionen. Also ich glaube, ein Theater in Magdeburg oder in Dessau oder das Bauhaus oder andere Kulturinstitutionen, mit denen das Land Sachsen-Anhalt bis jetzt sozusagen internationales Renommee erworben hat oder erwerben wollte, sind dann plötzlich auf der Streichliste.
Aber das ist ja sozusagen, was wäre, wenn? Und wenn wir jetzt aber auf Bundesebene aktuell eine Koalition aus CDU und SPD haben, was ist das, was erleben wir denn dann da gerade für eine Kulturpolitik? Weil wir hatten es ja eben schon davon, mit langen Regierungsphasen von CDU-Männern und Frauen, und trotzdem sagt man, die Kultur ist irgendwie linksliberal.
Wir hatten ja vorhin schon, glaube ich, gesagt, oder ich hatte gesagt, das Interesse der bürgerlichen Parteien, also des gesamten Parteienspektrums links von der AfD an Kultur, ist nicht riesengroß. Das war in der Vergangenheit mal anders. Also es gab ja mal sehr berühmte sozialdemokratische Kulturdezernentinnen und Dezernenten, also gerade so Hilmar Hoffmann in Frankfurt und dann. Also ganz Leute, die Enormes erreicht haben für die Kultur in der Vergangenheit. Heute sehe ich das nicht mehr aus den genannten Gründen, also wegen dieser finanziellen Probleme, in der die Kulturinstitutionen und die Kulturpolitik insgesamt stehen. Aber auch, weil ich finde, so der Sachverstand und vielleicht auch die politische Leidenschaft für die Kultur in der Politik hat nachgelassen. Also ich glaube, im Deutschen Bundestag gibt es jetzt nur noch eine Handvoll von Abgeordneten, die eigentlich wissen, worum es bei Kultur geht. Und da sind die aus der AfD vielleicht schon die größere Fraktion, also derjenigen, die sich überhaupt mit dem Thema wirklich beschäftigen oder ein bisschen auskennen. Also es gibt nicht sehr viele prominente kulturpolitische Figuren in der deutschen Politik, von denen man erwarten könnte, dass sie jetzt angesichts der Attacke von rechts auch das Richtige zu tun wissen.
Ich möchte jetzt in SWR1 Leute mit Christoph Bartmann mal über den höchsten Kulturverantwortlichen in Deutschland reden. Das ist Wolfram Weinmar als Kulturstaatsminister. Was ist er für eine Figur für Sie?
Eine interessante Figur. Ich ringe um Worte. Wolfram Weimer hatten, glaube ich, wir nicht auf dem Zettel, als es um die Nachfolge von Claudia Roth ging.
War Verleger, Unternehmer?
Er war Verleger, Journalist, Unternehmer und Autor, unter anderem des konservativen Manifests aus dem Jahre 2018, so einer kleinen 100 und etwas Seiten Buch, so die 10 Gebote des Konservatismus. Also damit hatte er, und auch mit Artikeln, die auch eher konservativ gestrickt waren im Cicero und so. Also das ist so sein Profil. Und als aktiver oder operativer Kulturpolitiker war er nicht in Erscheinung getreten. Aber das ist ja häufig so. Die Vorgänger und Vorgängerinnen von Weimar auf dem Posten, den es ja erst seit der Ära Schröder überhaupt gibt in Deutschland, die waren auch Quereinsteiger. Also, dass jetzt Claudia Roth von Kultur so wahnsinnig viel mehr versteht als Wolfram Weimar, ist nicht zu unterstellen. Ich glaube, Wolfram Weimar versteht sogar von Kultur eine ganze Menge, so Kultur in seinem Sinne. Also ich glaube, er ist einfach ein bekennender Konservativer und er liebt Literatur oder Lyrik und geht anders als manche anderen vor ihm auch gerne auf Pressekonferenzen, hält Reden und ist überhaupt wahrscheinlich seinem Beruf geschuldet, so im Verbalen ist er stark oder präsent. Ob er jetzt politisch bis jetzt viel bewegt hat oder noch viel bewegen wird, weiß ich nicht. Ich kann es noch nicht sehen in den Jahr seiner Amtszeit, dass er da große Sachen bewegt hätte. Und vielleicht ist das auch sein Verständnis von dem Amt, dass man das da gar nicht muss. Sondern das ist eigentlich mehr um so eine Art politisch-ideologische Position geht, derart, ich bin konservativ, aber ich bin kein Rechtsextremer. Und da, wo ich bin, ist dann diese Seite der Brandmauer. Also er verteidigt sozusagen die sogenannte Brandmauer gegen die AfD an einer ziemlich vorgerückten Stelle. Also er ist sozusagen, wenn, glaube ich, seinem Selbstverständnis nach sozusagen die Avantgarde der Abwehr der Kräfte von ganz rechts. Ob das jetzt aufgeht oder ob die Positionen, wie ich übrigens glaube, nicht doch viel stärker ineinander übergehen, das muss man sehen.
Jetzt machen Sie hier das Fass der Brandmauer wieder auf. Ich hatte gerade so das Gefühl in den letzten Wochen, dass in der Politik dieser Begriff eher vermieden wurde, so ein bisschen aussortiert wurde, weil er zu oft benutzt wurde. Aber
tut mir leid.
Was für eine Politik würden Sie sich denn von Herrn Weimar für eine Kulturpolitik wünschen?
Also in dem Amt mit dem zwar üppigen, aber dann auch nicht endlosen Budget kann man ein paar vernünftige Dinge tun und Bundeskulturinstitutionen fördern und Zuschüsse verteilen und darauf achten, dass es allen gut geht, also zum Beispiel den Bayreuther Festspielen oder so. Ganz viel Konzeptionelles muss aus diesem Amt gar nicht kommen, würde ich sagen. Also das ist eigentlich durchaus Verwaltung in erster Linie.
Und Verteilung von Geldern.
Und Verteilung. Und wenn der Bundeskulturminister Akzente setzt, dann als CDU-Mann kann er das in dem Weimarschen Sinne durchaus tun. Also ich finde das legitim. Also meine Erwartung geht nicht dahin, dass alle deutschen Kulturpolitikerinnen und Kulturpolitiker so reden wie Claudia Roth und nur vom gesellschaftlichen Zusammenhalt und so als Hauptmotiv der Politik, der Kulturpolitik. Andererseits finde ich manche seiner Äußerungen, also ich bin etwas gespalten, also ich finde viele seiner Äußerungen unglücklich, dann aber zum Beispiel in der Causa mit Jan Böhmermann hat er sich als überraschend schlagfertig und irgendwie fit gezeigt und irgendwie mit dem sich dann auch noch so ein SMS-Nachrichtenwechsel geliefert und so, das fand ich dann irgendwie ganz munter, da dachte ich, nicht beleidigt, nicht allzu sensibel, sondern mal dagegenhalten und auch nicht das Podium oder die Bühne scheuen. Also so gesehen, finde ich, hat der Weimar durchaus auch die eine oder andere Stärke.
Dass die AfD eine Strafanzeige gegen Wolfgang Weimar im vergangenen Jahr gestellt hat wegen eines Korruptionsvorwurfs, da geht es ja dann um Interessenskonflikte, Lobbying, also das spielt ja alles da eine Rolle. Aber zeigt das schon, dass der Partei, der AfD, er so ein kleiner Dorn im Auge ist, wenn es tatsächlich um diesen Posten geht?
Ich glaube ja. Also ich glaube, ein so bekennender Konservativer ist der AfD unangenehmer als jemand, den man von vorne herein als linksgrün so brandmarken und abtun kann. Ja?
Warum ist das so?
Ja, weil die Positionen, die Weimar vertritt, ja durchaus auch solche sind, mit denen die AfD sympathisiert. Also das Gute, Wahre und Schöne wird ja auch von der AfD durchaus hochgehalten. Und da hat man jetzt jemand, der sich aber ausdrücklich als Gegner der AfD zu erkennen gibt, zugleich aber Inhalte transportiert, die auch in der AfD verstanden werden. Und so hat man nicht gerne. Ja? Also den kann man nicht einfach bashen, so wie man gerne das linksgrüne Milieu basht.
Die Gruppe Das Zentrum für politische Schönheit fiel etwa dadurch auf im vergangenen Sommer, dass ein großes Fernsehinterview mit AfD-Frau Alice Weidel lautstark gestört wurde. SWR1 Leute geht weiter mit dem Germanisten Christoph Bartmann. Sie sagen, solche Aktionen sind für die Aufmerksamkeit gut, aber reichen nicht. Was braucht es in Zukunft zum Schutz auch der Kultur?
Zuallererst braucht es eine Kultur, die überzeugt, also die stärker ist als die Kultur, gegen die sie antritt oder von der sie bekämpft wird. Also in so einer zur Polarisierung neigenden Gesellschaft muss die andere Seite natürlich auch kulturell aufrüsten, wenn das jetzt hier nicht so militärisch klingt, und sich Sachen einfallen lassen, die Witz haben und Geist und Verstand und einfach über ein gutes Beispiel geben für das, was die Kultur kann. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer die Drei-Groschen-Oper. Die Drei-Groschen-Oper hätte ich gern nochmal.
Sie sagen, es braucht eine neue Drei-Groschen-Oper.
Ja, ich hätte gerne eine neue Drei-Groschen-Oper und durchaus lieber als die nächste Aktion des Zentrums für politische Schönheit. Der Unterschied zwischen der Drei-Groschen-Oper und der Störung eines Sommerinterviews besteht darin, dass das eine keiner kopieren kann oder wenn, dann nicht mit Erfolg, höchstens als Kopierversuch, der scheitert. Und das andere kann jeder. Also man darf sich nicht zu sehr auf einfache Kunstformen versteifen, weil einfache Kunstformen können leicht kopiert werden. Es gab ja so zum Beispiel rechte Hörsaalbesetzungen, ne? Also oder Theaterbesetzungen in Wien. Also da wurde irgendwas, ein Stück von Elfriede Jelinek gegeben und dann haben die Identitären irgendwie den Hörsaal blockiert und gelärmt und so. Das hatte man von links gelernt. Das ist ja eine klassische linke Kulturtechnik und die wird jetzt rechts kopiert. Also man muss sich links Kunstformen überlegen, die fälschungssicher sind, die nicht die andere Seite genauso gut kann oder vielleicht besser und obendrein mit dem Hochgefühl, wir sind nicht subventioniert.
Aber
wobei das Zentrum für politische Schönheit auch nicht subventioniert.
Das stimmt. Aber lebt Kunst nicht immer irgendwie von der Idee und wer sie zuerst gehabt hat, dann vielleicht auch?
Ja, also die Drei-Groschen-Oper ist auf jeden Fall eine Originalidee von Kommunisten, ja. Mhm. Also von agitatorischen Kommunisten, die das, also sozusagen ihr ganzes künstlerisches Vermögen und auch ihren ideologischen Ernst sozusagen in so dieses Werk investiert haben mit einem kolossalen Ergebnis. Und vor allem mit dem Ergebnis, dass das bis heute gespielt wird und nicht aufhört zu faszinieren. Also ich meine, das ist einfach ein Welterfolg auf der Bühne gewesen mit linksradikalem Hintergrund. Also das gefällt mir doch eigentlich ziemlich gut. Wenn, also eine Kultur, die sich auf der Höhe der Herausforderung erweist, muss tatsächlich so etwas in der Lage sein und nicht nur zu offenen Briefen und Performances.
Jetzt ist das Ganze ein durchaus ernstes Thema. Sie haben aber halt auch gerade gesagt, es braucht Witz und wir merken auch, gehen wir gleich nochmal darauf ein, im Studio-Feedback, dass es ganz viele Leute sehr ernst angehen und Parteibashing vorgeworfen wird. Dieser Witz aber, Sie haben eben auch schon mal Jan Böhmermann erwähnt, wie wichtig ist der in dieser Situation?
Enorm wichtig, würde ich denken. Also Witz ist für mich auch kopiersicher oder fälschungssicher. Also wenn guter Witz kann ich einfach eins zu eins nachgeahmt werden, weil der ja auch von dem Überraschungseffekt lebt. Witz ist übrigens auch ein gutes Gegenprogramm zur KI, weil die KI kann, wie ich glaube ich einmal schreibe, Witze erzählen, aber hat keinen Witz. Ja, und wird wahrscheinlich auch keinen mehr bekommen. Also man kann sich sozusagen auch gegen die KI eben aufrüsten durch durch Witz. Einen Witz kann man allerdings auch nicht irgendwo kaufen oder der kann auch nicht durch Subventionen herbeigeführt werden. Aber wenn man ihn hat, sollte man ihn auch gerade in dieser Art Kulturkampf zur Geltung bringen. Ich sehe nämlich rechts, also im rechtsextremen Lager, nicht viel Witz am Werk. Da habe ich da was versäumt. Es gibt natürlich inzwischen auch rechtes Kabarett und rechte Satire und so. Das ist ja auch genauso berechtigt wie linkes Kabarett und linke Satire. Aber wenn ich jetzt denke, Waldromantik und Waldmythos im Regierungsprogramm der AfD in Sachsen-Anhalt, da ist noch nicht so richtig viel Witz drin.
Oder vielleicht ist genau das der Witz. Abschließend hätte ich von Ihnen gerne gewusst, was macht Ihnen denn auch Mut, dass diese deutsche Kultur eben nicht, Kultur 1, wie Sie sagen, nicht diesen Einfluss von Rechtspopulisten erfährt?
Ich glaube, dass die Attacke von rechts zwar heftig geführt wird, also weltweit. Also ich will auch nicht immer nur über Deutschland und die AfD und so. Das interessiert mich jetzt auch nicht genug, immer nur über die AfD nachzudenken. Ich sehe nicht genug tolle Kulturprodukte auf der Seite. Also wenn ich jetzt gerade sage, hey, Drei-Groschen-Oper wäre doch vielleicht jetzt mal ein Vorschlag, wie man links sich wieder etwas einfallen lassen könnte, was wirklich fasziniert und attraktiv ist, dann würde ich sagen, rechts stellt man sich nicht mal diese Frage. Also ich sehe da ganz wenig. Also mit einer, das sieht man ja auch bei Trump in den USA, also mit dieser Kulturoffensive, Stichwort Kennedy Center, also von Trump, ist eine mittelprächtige bis ganz schlechte Kunst in der Regel verbunden. Also da kommt nicht viel, was irgendwie begeistern kann. Und solange die mit dieser kulturpolitischen Attacke nicht genug überzeugende Primärkultur verbunden ist, sehe ich im Moment nicht, würde ich sagen, müsste es möglich sein, diese Attacke abzuwehren. Ich würde aber unbedingt empfehlen, dass man sich tatsächlich in einen Wettbewerb begibt. Also demonstrieren alleine reicht nicht, sondern Wettbewerb, sich auch die Position der anderen anhören und dann mal schauen, wer zu was in der Lage ist und wer letztlich die Oberhand behält. Ich würde übrigens auch gerne noch sagen, es gibt natürlich einen großen Teil der Kultur, der eigentlich gar nicht politisch ist oder vorpolitisch. Wobei man allerdings rechts jetzt teilweise glaubt, das sei auch alles linksgrün versifft, also Stadtbüchereien, Jugendmusikschulen, Volkshochschulen und so weiter. Also alles das, wo wir Wissen und Bildung rausbeziehen, sollte es diesseits so einer Politisierung natürlich weitergeben. Und das zu politisieren, das geschieht teilweise links, jetzt aber auch rechts, halte ich für eine große Gefahr.
Schlussrunde in SWR1 Leute mit dem Germanisten Christoph Bartmann. Wir schauen auf die Reaktionen aus der SWR1 Hörerschaft zum Thema der deutschen Kulturlandschaft. Roger hat geschrieben, wenn eine Stuttgarter Oper für 1 bis 2 Milliarden saniert werden soll und danach noch jährlich mit ein paar Millionen unterstützt werden muss, dagegen Krankenhäuser Gewinn machen sollen, dann sind mir die Krankenhäuser wichtiger. Dieser Vergleich, den hören Sie oft.
Den hört man oft. Also bei den großen Berliner Kürzungen 2024 hieß es dann auch von Leuten, die vielleicht früher mehr für die Kultur plädiert hätten, Spielplätze und Schwimmbäder sind genauso wichtig, wenn nicht wichtiger. Also damit muss die Kultur jetzt auch umgehen.
Ist aber nicht ganz so leicht.
Nein, aber die Sanierung darf dann eben nicht 1,5 Milliarden oder so kosten. Muss man sich überlegen, wie man das vermeidet.
Lothar Frick aus Knittlingen hat geschrieben, Stichwort Leitkultur und CDU. Herr Bartmann hat vorhin in der Sendung gesagt, dass die CDU den Begriff Leitkultur nie näher beschrieben oder mit Inhalt gefüllt hätte. Das stimmt so nicht. Einfach mal im aktuellen Grundsatzprogramm von 2024 nachlesen. Seite 32 gibt er noch an.
Ja, danke für den Hinweis. Da schaue ich gleich nochmal nach.
Das kriegen wir hin. Regina Leisegang-Mendle hat geschrieben aus Ulm. Ich hoffe, dass heute viele, viele zugehört haben, weitererzählen, den Podcast teilen und dann entsprechend handeln, sich in den Sessel fallen lassen und gar nichts zu tun. Das geht nicht runter vom Sofa. Wir müssen schützen und unterstützen. Das trifft dann, glaube ich, schon Ihren Nerv so.
Ja, danke für diesen Kommentar.
Es gibt allerdings auch genau, das Spektrum ist weit bei uns. Otto aus Ulm, der geschrieben hat, heute ist mal wieder AfD-Bashing-Tag beim SWR. Ich dachte ja eigentlich, dass wir dieses Gespräch unabhängig von politischen Standpunkten geführt haben, aber das war anscheinend dann nicht so.
Ja, und es geht bei mir im Buch und im Gespräch ja auch um ein Kulturbashing von rechts. Also wenn gebasht wird, dann basht rechts ganz kräftig mit, oder?
Das stimmt, da wird in beide Seiten, in beide Richtungen ausgeteilt.
Und Bashing heißt im Grunde auch Streitkultur, wenn man es mal positiv wendet, oder?
Das stimmt. Diese Positionierung oder diese Einsortierung, die dann halt vorgenommen wird, weil man das gehört hat, was besprochen wurde oder vielleicht auch nur das gehört hat, was man hören wollte. Ist das ein Problem für Sie?
Nee, also ich höre mir auch gerne mal so Positionen an, die meinen zuwiderlaufen und versuche darauf nicht gleich mit Polemik zu reagieren, wenn es geht.
Heute ging's.
Gut.
Annette Weigold aus Freiburg hat noch geschrieben, das fand ich ganz schön. Sie hat für das heutige Thema ein treffendes Zitat aus dem Reklamkalender geschickt. Heißt, alles, was die Kulturentwicklung fördert, arbeitet auch gegen den Krieg und ist von Sigmund Freud. Das kann man so stehen lassen.
Ja, ich verneige mich mit Ehrfurcht.
Sehr gern. Vielen Dank für Ihr Kommen.
Danke auch.
Das war sehr spannend. Attacke von rechts ist das Buch.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.